Also bei mir war es ja so, dass mein Vater quasi das Filmemachen vorgelebt hat. Und als Baby und als kleines Kind und Teenager war ich immer mit ihm am Set. Und da konnte ich direkt von der Produktionsseite aus Filmluft schnuppern.
Durch einen Zufall. Nee, ich habe Publizistik studiert tatsächlich und wollte Journalistin werden und wollte eigentlich nur ein Praktikum machen bei RTL im Lektorat.
Ich bin nach meinem Abitur zum Film gekommen. Ich habe damals bei Film und Fernsehen erstmal Praktika gemacht, Assistenzen, habe bei Filmhochschulproduktionen mitgearbeitet und habe da Leute kennengelernt, mit denen ich bis heute zusammenarbeite. Und dann habe ich mit anderen jungen Filmschaffenden in Berlin eine selbstverwaltete Filmschule gegründet und dann später dort auch mit zwei Kommilitonen eine Filmproduktionsfirma.
In der letzten Folge haben wir auf die Wahrnehmung beim deutschen Film geschaut. Heute werfen wir einen Blick auf die Wege in die Filmindustrie.
Wir haben mit Kolleginnen aus verschiedenen Bereichen der Filmindustrie über aktuelle Ausbildungsformen und Einstiegsmöglichkeiten in die Branche gesprochen und fragen uns in dieser Folge auch, welche Rolle Institutionen wie die Filmförderung und Filmfestival für den Talentfilm spielen. Ich bin Eugene.
Und ich bin Susanne. Und ihr hört Deutscher Film heute. Wie Filmhochschulen, Förderungen und Festivals den Nachwuchs formen. Eine Podcast-Reihe rund um den deutschen Film vom Indie-Film-Talk in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Filminstitut und Filmmuseum Frankfurt. Viel Spaß!
Ich komme vom Dorf. Ich habe zwar sehr viel Filme geguckt mit meinen Eltern, aber das waren meistens internationale. Und deutsche Filme hatte man zu der Zeit irgendwie wenig auf dem Schirm. Ich erinnere mich noch ganz genau, als ich zum ersten Mal zufällig einen deutschen Arthouse-Film gesehen habe. Da war ich irgendwie noch sehr jung und habe irgendwie mitten in der Nacht eins Festival geguckt und da lief über uns Das All von Jan Schomburg. Das war einfach so eine ganz neue Erzählweise, die ich bis dato nicht kannte aus dem deutschen Film und Fernsehen. Und das hat mich total fasziniert und in seinen Bann gezogen und das begleitet mich irgendwie bis heute.
Die Person, die ihr gerade gehört habt, war Regisseurin und Schauspielerin Alison Kuhn. Und wie sie es beschrieben hat, haben es auch viele Kolleginnen in unseren Gesprächen angesprochen. Oft wurde die Lust an dem Medium durch Kino oder Fernsehfilme entfacht, die man in der Kindheit oder Jugend geschaut hat. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Wie war es denn bei dir, Susanne?
Bei mir war es so ein Guilty Pleasure wie Fluch der Karibik 1, wohlgemerkt, nur der erste Teil. Dort hatte ich eine DVD und gerade das Making-of hat mich total geflasht. Die Videos dazu, wo man sieht, was hinter der Kamera passiert, dann auch die damaligen Audiokommentare, die man sich anhören konnte, parallel zum Film von der Regie und den Drehbuchautoren. Da irgendwie zu erfahren, wie Film funktioniert, diese Set-Magie, das ist schon sehr anziehend. Also diese Welt, die da geschaffen wird, das ist einfach Wahnsinn.
Filme, die einen zum Film gebracht haben. Ja, das ist auf jeden Fall spannend, weil ich glaube, da hat jeder so seine Geschichten, die er aufbringen kann, wenn man ihn oder sie das fragt. Das ist Teil unserer heutigen Folge, denn heute wollen wir uns ja wirklich einmal anschauen, welche Wege es denn eigentlich zum Film gibt. Und da werde ich direkt die Frage an dich, Susanne, weil wir hatten noch gar nicht in dem Podcast so viel darüber gesprochen. Was ist denn eigentlich dein Weg gewesen zum Film? Also hast du Filmschule besucht?
Viele Wege führen zum Film. Oder aber auch nicht, muss man tatsächlich sagen. Ich bin nicht über eine Filmhochschule zum Film gekommen, sondern ich wollte nach dem Abi tatsächlich, ich habe in einem jungen Ensemble am Theater gespielt über mehrere Jahre und war auch immer sehr aktiv in der Theater-AG in der Klasse, in der Schule. Und dann kam für mich natürlich erstmal der Gedanke auf, weil das das Einzige ist, was ich kannte, okay, dann ist es wohl die Schauspielschule und habe mich auch bei den Schauspielschulen hier in Berlin beworben, an der Ernst Busch und an der UdK war das damals. Und habe aber gemerkt, dass das überhaupt nicht mein Metier ist. Und die Bewerbungen, die liefen sehr unterschiedlich ab. Und auch die Art und Weise, wie vor Ort das Vorsprechen stattgefunden hat, fand ich sehr befremdlich. Teilweise fand ich es super gelöst, teilweise habe ich aber einfach gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. Und habe aber trotzdem für mich gemerkt, dass ich gerne am Filmset sein will. Und bin dann über Umwege, über eigentlich einen Kurzfilm-Workshop an der Uni, ich hatte damals Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte studiert, bin ich dann zum Film gekommen, das erste Mal einen Kurzfilm gemacht, damit dann zu einem anderen Kurzfilmprojekt gekommen, weil man sich dann so ein bisschen kennengelernt hat und so Schritt für Schritt verschiedene Sets begangen, bis ich dann als Regieassistentin ein paar Jahre in der Szene unterwegs war.
Mm. Bei mir war es lustigerweise, du hast gerade am Anfang gesagt, viele Wege führen zum Film. Ich würde sagen, ganz anderer Weg, aber auch irgendwie ähnlich. Genau, ich habe viel 3D-Animation vorher gemacht. Also ich kam so über diesen Weg zum Film, habe davor schon geschrieben und habe gedacht, Film ist genau etwas für mich. Aber lustigerweise dachte ich damals, ich mache Animationen, weil ich könnte mich dann irgendwann in eine stille Kämmerlein setzen, 10 Jahre alleine an meinem Animationsfilm arbeiten und dann irgendwann mit meinem tollen Film rauskommen und sagen, hier, das ist mein Werk, schaut mal. Bis ich dann irgendwann im Rahmen des Studiums, ich habe privat studiert gehabt, damals gemerkt habe, nee, das funktioniert doch nicht so einfach. Man braucht da auch viele Menschen und muss mit Leuten agieren und habe da auch so ein bisschen, glaube ich, nochmal mehr gemerkt, okay, ich mache es auch sehr gerne, mit Leuten zu arbeiten und bin auch sehr gerne am Set und habe da verschiedene Projekte an Filmsets begleitet, als Regieassistent oder eben als Setrunner, also eigentlich alles mit dabei gewesen und dann, um langsam eigene Filme umzusetzen. Was ich aber spannend finde ist, und das ist immer das Gefühl, was mich immer noch rumtreibt, ich mache mal einen kleinen Marker als subjektive Wahrnehmung, mal gucken, was unsere Folge so bringt, was diese Aussage angeht, dass man in Deutschland, wenn man an einer privaten Filmhochschule studiert, immer noch das Gefühl hat, gar nicht so wirklich in der Filmbubble zu sein, sondern irgendwie nochmal extern zu sein und irgendwie seinen Weg als Autodidakt trotzdem wieder zurück in die Branche zu bekommen. Das heißt, Netzwerk aufbauen, wieder Leute kennenlernen, wieder eigene Projekte mit eigenem Geld zu finanzieren etc. pp. Und das ist auch so ein bisschen ja das Thema, weil die Frage ist, ist der Weg als Autodidakt leichter heutzutage oder ist es besser, über die Filmschule zu gehen?
Ich weiß gar nicht, ob das eine besser oder schlechter ist. Ich glaube, das ist extrem typabhängig. Aber worauf wir uns einigen können, ist, dass die Zugänge sehr schwer sind. Also alleine, wenn man sich überlegt, wenn man an eine klassische Filmhochschule geht, man hat ein riesiges Bewerbungsprozedere, manchmal auch über mehrere Tage und du wirst nicht gleich bei der ersten Filmhochschule genommen. Das heißt, da muss auch eine gewisse finanzielle Ressource drinstecken, dass du überhaupt zum Beispiel deutschlandweit zu den verschiedenen Filmhochschulen gehen kannst, um dich zu bewerben. Da sind die Privaten noch nicht mit dabei. Das heißt, es hat auch immer mit einem gewissen Standing und einer finanziellen Unabhängigkeit zu tun, schon von Beginn an der Bewerber und Bewerberinnen oder auch überhaupt dazu erfahren, wie komme ich wohin, wie kann ich mich wo bewerben, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, am Film präsent zu sein. Und es gibt sicherlich Vorteile, wenn man als Autodidakt sich entschließt, seinen Weg zu gehen. Oder manchmal weiß ich gar nicht, ob das so eine aktive Entscheidung ist oder ob das dann einfach sich so entwickelt. Ich weiß nicht, ob man so per se sagen kann, das ist besser oder schlechter. Ich merke nur, dass die Autodidakten häufig etwas mitbringen, was den Filmhochschulen fehlt. Also eine gewisse Art an Mut und Unabhängigkeit, die durch Filmhochschulen vielleicht zu sehr geformt werden. Das ist jetzt aber auch nur eine Meinung von mir. Andererseits bieten Filmhochschulen natürlich ein Netzwerk, was Expertinnen angeht. Sie haben ein Standing, wenn du selbst noch kein Standing hast. Und sie bieten sicherlich auch technische Unterstützung an, die man als Autodidakt oder Autodidaktin natürlich nicht mitbringt.
Das nutze ich doch gleich, um einfach mal Alison Kuhn zu Wort kommen zu lassen, denn sie hat auch einen anderen Weg gewählt, erstmal in den Film zu kommen oder dann am Ende zum Regiestudium zu kommen.
Also Regie führen war eigentlich so ein Kindheitstraum von mir, aber ich habe ja eben schon erwähnt, auf dem Dorf aufgewachsen, man kennt niemanden aus der Filmbranche, das war total utopisch. Ich habe zwar irgendwie versucht, mit dem Camcorder von meinem Vater einen Bewerbungsfilm zu drehen, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Und da war total klar, dass ich mich nicht einfach nach dem Abi für ein Regiestudium bewerben kann. Das wäre auch gar nicht so gut gewesen. Aber deshalb, weil mich auch Schauspiel immer sehr interessiert hat, habe ich dann erst eine Schauspielausbildung gemacht. Und da kannst du ja mit dir und deinem eigenen Körper, Stimme etc. arbeiten und brauchst kein Team, keine teure Technik. Und deshalb war das für mich absolut der richtige Weg. Und dann habe ich darüber erste Kontakte geknüpft und Leute gefunden, mit denen ich dann einige Jahre später einen Bewerbungsfilm drehen konnte und habe mich dann in Potsdam-Babelsberg beworben an der Konrad-Wolf-Filmhochschule, Filmuniversität jetzt, und bin dann da auch direkt angenommen worden und habe dann dort studiert.
Also ein langer Bewerbungsprozess, eine intensive Vorleistung, manchmal mehrere Anläufe und ein sehr persönlicher Bewerbungsweg. Meistens muss man einen eigenen Film kreieren, der häufig auch eine sehr persönliche Geschichte innehat. Und dann durchläuft man so einen Auswertungsprozess, der häufig auch sehr nah und nicht sehr selten auch von einer sehr subjektiven Jury erstmal bewertet wird. Ja, oder man braucht Kontakte in die Branche, um überhaupt irgendwie erstmal an diese Set-Magie zu kommen, überhaupt so ein Set zu finden und dann seinen Weg langsam in die Branche zu finden und vielleicht dann auch in ein Studium, wenn gewünscht.
ja, ich denke, es ist einfach nicht leicht, überhaupt angenommen zu werden und einer der wenigen zu sein, die dann überhaupt an diesen großen Häusern studieren dürfen zu können. Aber hier ja die Frage, ist das Studium an einer Filmhochschule heutzutage immer noch eine Art klassischer Weg in die Branche? Man muss ja schon sagen, dass die Digitalisierung zum Beispiel dazu beigetragen hat, dass es um einiges einfacher ist, selber Filme zu machen und loszulegen.
Ja, ich denke, es gibt unterschiedliche Wege zum Film. Also dennoch sind einige der bekanntesten den Universitätsweg oder den Hochschulweg gegangen. Also Wim Wenders, Maria Schrader, Margarete von Trotter, Andreas Dresen, Julia von Heinz. Auch wenn ihr Weg nicht immer direkt an die Filmhochschule ging, sondern eher über Umwege. Aber wir haben auch natürlich Autodidakten, die sich durchgekämpft haben über ganz andere Möglichkeiten, ans Set zu kommen oder sich die Expertise zu holen. Ganz bekannt beispielsweise Tom Tykwer oder auch Michael Bulli-Herbig.
Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und es gab immer schon Leute, die den Hochschulweg gegangen sind oder auch die Leute, die Autodidakten waren. Das sieht man ja auch international genauso. Und neben den Vorteilen, die der autodidaktische Weg bietet, kann es dort aber auch schwieriger sein, überhaupt sich zu professionalisieren. Also um dann halt diesen nächsten Step zu machen, auch wenn man ganz direkt an die Technik herankommen könnte. Und da kann eine Filmhochschule auch einige Vorteile gegenüber anderer Wege in den Film bieten.
Ein Riesenvorteil ist natürlich, dass es an der Filmhochschule einen ganzen Stab an Menschen gibt, die Angebote machen und für die Begegnungen sorgen, die ja so wichtig sind.
Das ist Produzentin und Dozentin Anna De Paoli. Sie unterrichtet an verschiedenen Filmhochschulen, unter anderem seit 2024 an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf.
Außerdem ist das Allerwertvollste das Lernen voneinander. Und man hat die anderen Studierenden und ja, natürlich kann man sich autodidaktisch auch seine Teams zusammensuchen und seine Kollaborateure finden, aber an der Uni passiert das ganz natürlich und man kommt sehr konzentriert zusammen. Dann klingt es vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber im Idealfall bildet so eine Filmhochschule ja auch einen geschützten Raum, in dem es möglich ist, auch mal zu scheitern und dadurch zu lernen. Dieser Druck, es richtig machen zu wollen, ist draußen natürlich ungleich härter.
Ich glaube, den Raum auch mal nutzen zu können, um zu scheitern, wie Anna angesprochen hat, sehe ich auch als großen Vorteil. Auch einfach aus dem Grund, da Filmemachen so teuer und aufwendig ist und man so viele Prozesse durchlaufen muss und so viele Hürden bis zum Ziel überkommen muss.
Ja, und du hast die Crew schon vor Ort und musst sie dir nicht zusammensuchen oder zumindest nicht ganz von null anfangen. Und du hast selbst noch kein Standing in der Branche, aber deine Filmschule, die halt schon.
Aber andersrum sollte man auf jeden Fall, wenn wir über die Filmuniversität sprechen, denke ich, nicht die Exklusivität des Ortes vergessen, was ihr natürlich den Zugang, wie wir vorher schon meinten, extrem erschwert, natürlich mit viel Druck der Partizipierenden verbunden ist, wie auch Alison Kuhn anspricht.
Es gibt natürlich einen enormen Konkurrenzdruck, weil es einfach sehr, sehr wenige Studienplätze gibt für die ganzen filmischen Berufe, also gerade Regie, da gibt es wahnsinnig viel BewerberInnen und meistens nur 8 Plätze pro Jahr. Deshalb ist es schon eine ziemliche Herausforderung, überhaupt an eine renommierte Filmhochschule zu kommen. Und zu der Zeit, als ich angefangen habe, das ist zwar jetzt noch nicht so lange her eigentlich, aber dann wurde mir schon auch ab und zu noch gesagt, ja, und gerade du als Frau hast es da bestimmt schwer. Und das fand ich total absurd, als mir das gesagt wurde, weil ich da nie selbst drüber nachgedacht hatte, weil ich aus einem Haushalt komme, in dem das nie ein Thema war. Und da bin ich zum ersten Mal damit konfrontiert worden, mit diesem Vorurteil, an dem ja vielleicht durchaus auch was dran war zu der Zeit.
Darauf geht auch Anna Di Paoli ein und sagt:
Ich sehe tatsächlich die Zugänge zum Studium und zur Hochschule als problematisch, obwohl es natürlich sehr viele Hochschulen gibt und dadurch vermeintlich auch ein großes Angebot und viele Möglichkeiten. Dennoch glaube ich, dass strukturell immer noch eher Menschen mit einem bestimmten Hintergrund an den Filmhochschulen ankommen. Die Finanzierung des Studiums wird immer herausfordernder für die Studierenden. Ja, gerade wenn es einen sehr dicht gepackten Studienplan gibt, das Curriculum, dann auch zugleich die Projekte, ist das schon eine sehr große Herausforderung und auch Belastung für die Studierenden.
Naja, man muss sich ein Filmstudium auch leisten können, was automatisch natürlich viele Menschen ausschließt, die diese Möglichkeiten überhaupt nicht haben oder auch sehr hart erkämpfen müssen.
Ja, und neben der Zugänglichkeit geht es auch immer um die Frage, wie man nach dem Studium in die Branche kommt und auch dort bleibt. Viele verschwinden nach ihrem Debütfilm, besonders Frauen. Und die neuen Talente, die dann in die Branche reinkommen oder unterkommen, werden dann vielleicht zu schnell systemkonform gemacht. Denn das Risiko ist halt einfach zu hoch, mal was Neues auszuprobieren. Denn das haben wir schon immer so gemacht.
Also wir haben doch noch einen sehr starken Entweder-Oder-Blick. Entweder der Autorenfilm oder ein vermeintlich industriekompatible Herangehensweise. In Deutschland würde ich auch gar nicht unbedingt von Film und Industrie sprechen, sondern vielleicht einfach eher von der Branche. Und um ehrlich zu sein, sehe ich da auch die Hauptsollbruchstelle, also am Übergang zwischen Hochschule und draußen. Da vermisse ich Räume, die es ermöglichen, dezidiert eine Filmsprache fürs Kino zu entwickeln. Häufig werden nach so einem aufsehenerregenden Abschlussfilm oder Debüt die Talente zwar in den bestehenden Branchenstrukturen sozusagen untergebracht oder aufgesogen und bedienen dann auch durchaus erfolgreich die existenten Formate, aber fürs Kino ist das ein Verlust. Die kommen halt oft nicht mehr dazu, ihre eigene Sprache weiterzuentwickeln.
Das, was sie anspricht, ist ganz spannend, da auch in unseren Gesprächen oft der Wunsch nach mehr Mut und Vertrauen an die Talente von den Entscheidern der Branche gefordert wurde, um natürlich auch diesen Raum und diese Freiheit, die man an der Filmuniversität noch hatte, weiterzutragen an den, ja, sagen wir mal, regulären Markt.
Bei unserem Gespräch mit der Produzentin Frauke Kolbmüller von Oma Inge Film, die wir beispielsweise durch den Film Systemsprenger kennen, gibt sie uns einen Einblick, was für sie besonders war an ihrer Zeit der Hamburg Media School.
Die Hamburg Media School war für mich besonders, weil das Tolle war, dass man in 2 Jahren dort studieren kann, also wirklich ein Aufbaustudium machen konnte und dass man in dieser Zeit auch 3 Kurzfilme umsetzen konnte und da nicht kompliziert in die Finanzierung gehen musste, sondern wirklich diese Garantie hatte, ich gehe mit 3 Kurzfilmen danach in die Filmwelt hinaus. Und gleichzeitig fand ich auch toll, dass es so kleine Gruppen waren, dass es so intensiv war, dass wir uns dort alle so gut kennenlernen konnten.
Ja, auch hier wieder. Natürlich bietet so eine Filmhochschule auch die Möglichkeit, dass Gruppen sehr, sehr eng miteinander arbeiten und gleichzeitig dadurch auch ein Freiraum durch eine Art von Sicherheit geschafft wird, die man an Filmhochschulen hat. Und man kann natürlich automatisch sein Netzwerk vergrößern, was man total braucht, um überhaupt ins Berufsleben nach der Hochschule starten zu können. Weiter meinte sie.
Ich glaube, was an der Filmhochschule auch schwer zu vermitteln ist, ist die Praxis, die Realität, wie kompliziert es ist, einen Film zu finanzieren, wenn man jetzt gerade als unabhängige Produzentin, so wie ich das bin, in dieser Branche arbeitet. Das muss man eigentlich erleben. Ich könnte mir vorstellen, dass Pflichtpraktika an Filmsets helfen könnten, auch da nochmal einen kleinen Realitätscheck zu machen, weil nicht unbedingt an allen Filmhochschulen alle Studierende wirklich an Sets kommen, auch an professionelle Sets. Das sind ja dann oft Studierenden-Sets, beziehungsweise wirklich auch mal einen Finanzierungsvorgang mitmachen, einen Finanzierungsprozess, der allerdings sehr, sehr langwierig ist. Deswegen passt das dann doch nicht in ein Studium.
In den Gesprächen berichteten viele von den großen Möglichkeiten, die die Filmschulen den Filmschaffenden bieten, aber daneben auch von den Schwierigkeiten beim Thema Zugang und Inklusion. Regisseur und Schauspieler Leonard Grobin ging darauf folgendermaßen ein.
Um in die Ausbildung zu kommen, um in das Machen zu kommen, um in den Beruf tatsächlich zu kommen, das ist ein Weg, auf dem man so viel irgendwie eigentlich von nichts leben muss. Teilweise glaube ich, dass die meisten sich das gar nicht leisten können. Man muss den Zugang klar bereitstellen, also die Barrierefreiheit von Filmschulen, Schauspielschulen zum Beispiel. Man muss den Zugang für alle Menschen gleich herstellen, also auch für alle sozialen Schichten irgendwie das Studium zum Film oder Schauspiel ermöglichen. Das darf nicht so ein Riesenprivileg bleiben. Das ist ein großes Problem der Branche, weil der berufliche Weg zu dem tatsächlichen Ausüben des Berufs in Sicherheit und finanzieller Selbstständigkeit gepflastert ist mit diesen Löchern, wo man dann einfach fällt, nichts da ist. Und ich glaube, man kann auch in Filmschulen beibringen, dass eben in dem diversen Erzählen einfach so viele Ideen für Geschichten stecken, die wir noch nicht kennen, die es noch nicht gibt. Also alleine über, weiß nicht, alle Behinderungen, die einem gerade mal so einfallen auf einen Schlag.
Neben dem Weg über die Filmschulen gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, zum Film zu kommen. Zum Beispiel, sich einfach eine Kamera zu schnappen und mit dem eigenen Projekten auf sich aufmerksam zu machen.
Über seinen Weg in die Branche haben wir mit Regisseur Adolfo Colmera gesprochen.
Ich war 11 Jahre alt, glaube ich, und meine Mutter hat mich gefragt, was willst du zum Geburtstag? Und ich habe immer Filme, ich fand Filme immer cool. Also muss ich auch sagen, in Venezuela ist auch nicht so heavy mit den FSK wie hier, dass die Kinder nicht dürfen. Für meine Mutter war sehr gut, wenn ich zu Hause geblieben bin. Und hat sie mich gefragt und habe ich damals den HBO-Package bei so Antenna bestellt in Venezuela. Und das war für mich, dass, als ich das bekommen habe, ich habe nur Filme geguckt, jeden Tag. Es war auch nicht so viel Auswahl wie heutzutage, sondern es haben immer die gleichen Filme immer wiederholt. Danach habe ich mehr Filme entdeckt und mehr Regisseure. Ich wusste nicht, dass es gibt Regisseure, die einen Film machen. Ich dachte, die Schauspieler machen die Filme. Also. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und ich habe hier in einem Restaurant gearbeitet. Und einen Abend hat ein Kollege von mir, jetzt sind wir sehr gut befreundet, hatte gesagt, so, ja, die drehen einen Kurzfilm hier daneben, ob ich extra sein will. Es war um 1 Uhr morgens, so ein Studentenfilm, wirklich, also richtig lustig. Und für mich hat sich so wie ein Hollywood-Set gefühlt. Und ich durfte da einen Abend alles gucken, bei Regisseur gucken, weil es war ein Studentenfilm, es war kein close professional Set. Und dann habe ich für mich gedacht, so, shit, das ist mein Ding. Dann habe ich den Job gekündigt und ich habe meine Kumpels angerufen. Ich habe so, egal was ihr macht, ich bin dabei. Ja, können wir nicht, es gibt kein Geld. Ich mache alles for free. Deswegen habe ich sehr viele Erfahrungen dann in ein Jahr gesammelt, weil ich immer for free am Set war. Dann war ich Kameraassistent, war ich Tonassistent, war ich Licht, ich habe Kabel getragen, also ich habe alles gemacht. Und so bin ich zum Film gekommen.
Adolfo arbeitete damals an verschiedenen kleineren und größeren Sets und sah das als seine Art Filmschule. Den Vorteil, den er dabei sah, war die Praxisnähe zu der Filmarbeit. Dann beschloss er, seinen ersten eigenen Spielfilm zu machen.
Also Schneeflöckchen war tatsächlich so geboren, weil ich ein anderes Projekt hatte mit einer großen Firma. Hat nicht funktioniert. Und wir haben tatsächlich gesagt, ey, lass uns unser Film machen, den wir Filmschule nennen. Und wenn wir fertig sind, können wir das Ding wegschmeißen. Aber zumindest wissen wir schon, wie ist es, einen Film zu machen. Die Leute von der Genre-Community in Deutschland wissen es, also Schneeflöckchen hat 5 Jahre gedauert. Ich habe über 2 Jahre gedreht am Wochenende, weil wir könnten nur am Wochenende drehen. Und dann über 2 Jahre geschnitten. Und dann eine Woche, bevor wir zum Festival gegangen sind, sehr viele Leute haben mir gesagt, dass der Film richtig pathetisch ist. Und das hat mich auch sehr, nicht verletzt, aber ich war so, schade. In den nächsten 6 Monaten haben wir 30 Preise gewonnen. Alle nicht in Deutschland, lustigerweise. Es war alles international. Aber das zeigt ja auch, egal wer was sagt, dass du gut bist oder schlecht bist und sowas, nimm das alles nicht so ernst. Nur du kannst du dein Weg finden. Weil der Film, den du machst, ist komplett anders als der Film, den ich mache. Und ich schätze das sehr. Es gibt Leute, die kommen zu mir mit einer Geschichte und die lieben diese Geschichte und ich sehe es nicht. Und ich sage so, ignoriert alles, was ich sage. Du bremst so viel für diesen Film, es wird funktionieren in deinem eigenen Weg. Ob es Arthouse ist oder Entertaining oder geht jeder ins Kino oder nicht. Weißt du, die Leute, die sowas, die finden es. Und heutzutage ist es auch ein bisschen einfacher, weil es gibt sehr viele Möglichkeiten, den Film zu zeigen. Wenn du jetzt Arthouse liebst, schwarz-weiß, 4:3 auf Koreanisch zu machen, garantiert findest du auch eine Gruppe. Wie viel, ob du davon leben kannst, das muss man auch wissen. Ich wusste immer, ich muss davon leben, deswegen habe ich mich immer ein bisschen orientiert, was muss ich jetzt sakrifizieren oder was ist mein Kompromiss, das zu machen. Ja.
Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dieser Weg ist nicht für alle etwas. Es gehört auf jeden Fall sehr viel Aufopferung dazu, um so den Weg in die Branche zu finden. Für Adolfo Colmera war sein Spielfilm Schneeflöckchen sein Weg in die Branche.
Es gibt natürlich, wenn du zur Filmschule gehst, du lernst, dass du der nächste Quentin Tarantino oder der nächste Wes Anderson bist. Ich kann euch sagen, 99% ist Bullshit, weil da lernst du auch, na, du musst immer dem Studio Nein sagen, bis du deinen perfekten Film machst. Damals ja, heutzutage ist es nicht. Ich glaube, man muss, ich habe es for free gemacht, weil ich wirklich, dann ich habe weiter Jobs gemacht. Ich habe wirklich Flyer verteilt, ich habe Hunde, wirklich. Also ich habe alles gemacht, dass ich irgendwie weiter gemacht habe. Ne? Also das ist, was ich meine, man muss es irgendwie auch investieren in deine Zukunft, wenn du es wirklich meinst. Momentan kommen sehr viele junge Regisseure zu mir und sagen so, was soll ich machen? Ich sage immer so, ey, sei endlich nicht so schwer, ist nervig, aber geh zum Set, lernt. Ich weiß, du bist Orson Welles in deinem Kopf. Ich weiß, du bist Steven Spielberg. Sind wir alle im Kopf. Ich glaube, am Set zu sein ist sehr humbling. Nimmt alles und hört zu und wir einfach nur lernen zuerst. Dann nimmt so eine Kamera und dreht einen Film mit deinen Freunden.
Aber wie Adolfo auch selber sagt, ist sein Weg nicht einfach gewesen. Und damit der Weg für mögliche Nachfolgerinnen, für Talente besser funktioniert, ist sein Appell an die etablierten Filmschaffenden, auch Räume zu schaffen für den Nachwuchs.
Also für mich ist es wichtig, Leute die Chance zu geben, das auch in einem normalen Set das zu sehen und zu spüren, wie eigentlich ist wirklich ein Filmset. Man hat diese Vorstellungen, wo hier kommt jemand mit der Klappe, Cut, Action, dann alles stoppen und dann kommt der Crane rein. Das bei uns in Deutschland ist nicht so. Oder man ist in Studio Babelsberg. Also bei uns sind ganz normale Sets leider nicht so. Wie gesagt, ich verkaufe nicht das Romantik von Cinema. Ich verkaufe einfach nur, ich sage es immer, ich bin kein Künstler, ich bin ein Filmemacher. Ich denke, wenn man sowas lernt, dann kann man mehr oder hat mehr Chancen, Filmemacher zu werden, als, nee, ich mache einen perfekten Film, erst wenn die mir das Geld und die Zeit geben. Ich kann dir sagen, so, da hast du 3% Chance.
Susanne, wir haben ja jetzt so spannend über zwei verschiedene Wege in die Branche gesprochen. Einmal den Weg über die Filmschulen und dann der Weg über freie eigene Projekte. Ich frage mich gerade, gibt es erkennbare Unterschiede bei den Projekten, also den Filmen, die von Filmhochschulpartizipierenden entstanden sind und von Projekten, die auch didaktisch entstanden sind?
Ich denke, es gibt auf beiden Seiten große Vorteile. Und welche das genau sind, das erklärt uns Festivalleiterin und Geschäftsführerin Svenja Böttger vom Filmfestival Max-Ophüls-Preis.
Ich finde, sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie wirklich ihre sehr ureigene Machart in ganz vielen Punkten haben, wie sie Geschichten erzählen wollen, wie sie auflösen, welche Kamera sie benutzen, dass diese Filme es auch härter haben, sich zu überlegen, bin ich eine No-Budget- oder Low-Budget-Produktion beispielsweise. Manchmal gibt es eben da Unterschiede, wo man aber auch sieht, das ist sehr fruchtbar, dass es nicht alles immer nur Hochglanz sein muss, und sondern dass es eben um die Geschichten geht und um die SchauspielerInnen und wie man eben dort ja als Regie führt. Ich glaube, es zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie sich nie unterkriegen lassen, dass sie immer an ihr Projekt glauben und dass sie es deswegen auch durchziehen und gegen wirklich jeden Widerstand, ob das jetzt, keine Ahnung, Naturgewalten sind, ob das irgendwie Geldmangel ist, ob das irgendwie eine lange Zeit ist, die jemand braucht für ein Indie-Projekt, dass sie sich davon nie unterkriegen lassen und sich halt und ihrer Geschichte treu bleiben. Das, finde ich, zeichnet Indie und freie Produktionen sehr aus. Bei Projekten von Filmhochschulen zeichnet sie natürlich definitiv aus, dass sie ein gewisses Unterstützungskonstrukt haben, dass sie Möglichkeiten haben, anders zu arbeiten, auch zu lernen, wie man eben auch dann später auch in dieser Branche arbeiten wird, dass man Chancen bekommt, was jetzt zum Beispiel Außendrehs betrifft, was Arbeit mit Orchester betrifft, was mit Tieren zu arbeiten betrifft, dass du gewisse Studios und gewisse Möglichkeiten hast, die du dann, wenn du in der Branche angekommen bist und fertig bist mit dem Studium, können musst, die kannst du halt in deinen Hochschulprojekten einbinden und du kannst davon lernen. Das, finde ich, zeichnet sie total aus. Und von den Projekten her auch, dass sie Möglichkeiten haben, auch mit bestehenden, wirklich tollen Filmschaffenden aus dieser Branche zusammenzuarbeiten, sei es in Workshops oder sei es in anderen Möglichkeiten, dass sie natürlich auch von vielen Leuten lernen, weil sie einen ganz anderen Zugang auch zur Branche schon bekommen und den anzapfen können, um für ihre Projekte eben etwas mitzunehmen. Das, finde ich, zeichnet sie ebenfalls total aus, und dass sie natürlich auch durch den Unterricht und durch die Ausbildung, die sie erhalten, Möglichkeiten haben, nochmal besser ihre Handschrift zu formen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt den und den Stil, ich möchte so und so auflösen, ich möchte mit meinem Jahrgang auch mit dem und dem Kameramann, der Kamerafrau arbeiten. Und dass man eben auch, und das finde ich schon gut, an Hochschulprojekten eben auch zeigen kann, man kann mit unterschiedlichen Gewerken arbeiten, und es tut auch gut, ein größeres Team zu haben, dass nicht eine Person in Personalunion 6 Jobs machen muss. Das, finde ich, hat dann einfach auch nochmal Mehrwert für den Film, für die Geschichte, dass sich dann eben auch darauf konzentriert werden kann, dass die einzelnen Departments arbeiten können und ausgestalten können, wie sie den Film zeigen wollen.
Beide Ausbildungsformen haben natürlich ihre Vorteile, und es gibt auch Mischformen, also Menschen, die erst autodidaktisch starten und dann an die Filmhochschule gehen oder eben die Struktur einer Filmhochschule irgendwann im Laufe ihrer Ausbildung oder ihrer Karriere brauchen.
Also die Filmarche war eine Art künstlerisches Selbsthilfeprojekt. Ein Zusammenschluss mehrerer junger Filmschaffender, die teilweise auch schon bei Film und Fernsehen arbeiteten, die ihre Projekte verfolgten und denen eine Akademiesituation fehlte, in der sie Fehler machen können, in der sie sich gegenseitig weiterbilden können, in der sie ihr Handwerk erlernen können, aber sich auch künstlerisch weiterentwickeln können. Und dafür haben wir einen Ort gemeinsam aufbauen wollen, und die Idee dafür war Filmarche.
Das war Dokumentarfilmregisseur Simon Brückner. Er ist Mitbegründer der Filmarche Berlin. 2001 wurde sie ins Leben gerufen und 2002 offiziell gegründet. Sie gilt als einer der ersten selbstorganisierten Filmschulen in Europa.
Die Idee zur Filmarche entsprang einem Gespräch zwischen meiner damaligen Regieassistentin Judith Hammer und mir. Wir hatten zusammen einen Kurzfilm gedreht und waren sehr unzufrieden mit dem Ergebnis. Und haben dann überlegt, wie könnten wir all das, was uns jetzt misslungen ist, in Zukunft besser machen. Und es war klar, uns fehlte eine Möglichkeit zur Weiterbildung. Wir hatten uns beide auch schon an Filmhochschulen beworben. Einmal war ich eingeladen worden, einmal nicht. Ich hatte so das Gefühl, ich möchte nicht jetzt über so lange Zeit immer in so einer Warteposition drin hängen. Ich möchte einfach anfangen. Und dann haben wir uns gefragt, können wir nicht so eine Akademiesituation auch irgendwie selbst aufbauen? Natürlich haben wir dann auch überlegt, wie können wir ein Angebot schaffen, was auch seine eigenen Stärken und Eigenheiten behauptet gegenüber all dem, was es schon gibt. Und da war dann schnell die Idee da, wir wollen was machen, was längerfristig ist, also nicht nur für ein Wochenende oder für 2-3 Monate, was aber Non-Profit ist, was selbst organisiert ist und was nicht Vollzeit ist, sich also an Leute richtet, die alle auch noch andere Berufe und Beschäftigungen haben, die möglicherweise auch schon in der Branche arbeiten, sich aber gerne zusammen weiterbilden möchten.
Raus aus der Warteposition kommen und selber etwas machen. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle nur zu gut kennen. Aber aus diesem Stadium eine eigene Schule zu gründen, fand ich einfach auch richtig spannend. Die Filmarche und das Konzept dahinter fand ich auch immer sehr interessant, da es ja irgendwie einiges vereint, was wir auch jetzt in den letzten Gesprächen so ein wenig angesprochen haben. Also einen schulischen Raum bietet, der selbst gestaltet werden kann. Gleichzeitig kommt man in Kontakt mit anderen Kolleginnen und kann gemeinsam an Projekten arbeiten und baut damit automatisch auch sein Netzwerk auf. Wäre denn das Konzept auch etwas für dich gewesen oder hättest du verständlicherweise auch ein wenig Respekt vor der Selbstorganisation, die ganz groß über der Schule steht?
Ich glaube, ich hätte gehadert, weil einerseits finde ich jetzt rückblickend gesehen ist total wertvoll, selbst organisiert in solche Strukturen mit reinzukommen, weil ich glaube, das ist einen unfassbar gut auf die Welt da draußen vorbereitet, die Filmbranche in dem Falle. Aber natürlich ist es auch total wertvoll, bei einer renommierten Filmhochschule zu sein, die einem einfach schon unfassbar viel bietet und man da wirklich so, ja, aufgefangen wird, was das Netzwerk und die Expertise angeht. Weil bei der selbstorganisierten Schule muss man ja eben auch alles immer selber entscheiden und organisieren. Das hat super viele Vorteile, weil es einen auch trainiert. Und gleichzeitig, glaube ich, hätte ich mich aber auch gesehnt nach einem Input, der schon da ist, nach einer Struktur, die schon da ist. Jetzt haben wir ja schon häufig das Wort selbstorganisiert gehört. Jetzt interessiert uns natürlich auch, wie genau funktioniert die Filmarche?
Die Filmarche ist eine selbstorganisierte Filmschule. Das heißt, man hat eine doppelte Herausforderung, einmal Film zu studieren und eine Filmschule am Laufen zu halten. In den ersten 6 Monaten sind die Neuankömmlinge da noch ein bisschen von allzu ausufernder Verantwortung befreit. Es gibt am Anfang den Grundkurs. Da sind auch Lerninhalte, die von den älteren Semestern dann angeboten werden, schon etwas mehr vorstrukturiert als Angebot. Aber danach werden die Studierenden eben auch in die Organisation der Schule einbezogen, zu ihrem Wohl und manchmal auch Wehe. Die Filmarche bietet 6 Lehrgänge in verschiedenen Gewerken. Ergänzt wird das Ganze durch Wochenendworkshops, die auch für Leute offen sind, die nicht diese längerfristigen Lehrgänge belegen.
Wenn ich an Herausforderungen denke, für junge Menschen in Deutschland Filme zu machen, dann sehe ich erstmal ein sehr komplexes Geflecht, was erstmal vor uns liegt, wenn wir Filme machen wollen. Das heißt, wir reden so über Filmförderung, wir reden über Zugänge, wie kann ich überhaupt einen Film finanziert bekommen? Filme machen ist eben teuer. Und dass teilweise so ein institutionelles oder strukturelles Wissen fehlt und das bekommt man tendenziell, wenn man an der Filmhochschule ist, das ist immer so ein bisschen so eine relativ hohe Hürde, finde ich, für diejenigen, die gerne Filme machen wollen, aber nicht in der Filmhochschule waren, dass die oftmals nicht wissen, wie kann ich jetzt meinen Film finanzieren, wie läuft das mit den Redaktionen ab, wie läuft das mit den Landesförderungen, wie läuft das mit den Bundesförderungen ab. Und dass es eigentlich darum geht, dass diese Form von Wissen an die Menschen auch übertragen wird oder auch vermittelt wird, die eben nicht diese Zugänge haben. Also Filme machen ist sowieso ein Privileg und teilweise würde ich auch sagen, dass es was sehr Elitäres ist. Und ich glaube, dessen müssen wir uns zum einen bewusst sein für diejenigen, die diese Strukturen schaffen und überlegen, wie wir die Zugänge fairer gestalten können.
Der Weg in die Branche ist vielfältig, in vielen Fällen nicht geradlinig und beinhaltet auch noch viele Stolpersteine, wie auch Regisseur Duhau Do in unserem Gespräch angesprochen hat. Genau diese Stolpersteine und Hürden machen es den neuen Talenten nicht immer wirklich leicht, in der Branche Fuß zu fassen.
In den Gesprächen fiel auch oft die, ja, immer noch zum Teil fehlende Diversität und Zugänglichkeit in die Branche. Also es gibt einfach sehr kleine und exklusive Jahrgänge an den Filmhochschulen. Und natürlich die Schwierigkeit bei der Finanzierung der Projekte.
Wenn wir über Filmfinanzierung von vielfältigen Nachwuchsprojekten sprechen, geht unser Blick natürlich auch in die Richtung von Institutionen wie Filmförderanstalten, die es oft erst möglich machen, Projekte umzusetzen.
Ja, ich glaube, wir sind in so einer ganz spannenden Zeit gerade in Deutschland, weil durch Studien, die jetzt empirisch uns zeigen, dass es sehr offensichtlich Diskriminierung und Rassismus innerhalb der Branche gibt oder auch erschwerte Zugänge, wie ich das gerade schon sagte. Also Deutschland ist da, da sind Strukturen und Institutionen immer so ein bisschen langsam und behäbig. Das kennen wir, glaube ich, irgendwo. Aber wenn sie es dann einmal verstanden haben, dann sind sie auch wirklich gewillt, das umzusetzen. Und beispielsweise befinden wir uns hier gerade auch in einer sehr spannenden Zeit mit der Novellierung des Filmförderungsgesetzes. Was bedeutet das jetzt für diversere Stimmen hinter der Kamera oder auch natürlich für die Vielzahl von diversen SchauspielerInnen vor der Kamera, die in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten oftmals unsichtbar gemacht wurden oder strukturell eben ausgegrenzt wurden, dass wir dafür überhaupt jetzt eine Sprache haben und das an die Politik und an die Institutionen adressieren können. Und da habe ich aber eigentlich grundsätzlich sehr viel Vertrauen, dass sobald wir das verstanden haben, dann hört die Arbeit natürlich nicht auf. Wir müssen dann weiter auch teilweise in den Gremien, in den Juries uns engagieren, um diese Strukturen auch von innen heraus zu verändern. Und ich glaube, mittelfristig wird das den deutschen Film und das deutsche Kino wirklich diverser machen zum einen. Das ist ja irgendwie so der Wunsch, aber ich glaube auch, dass es einen großen qualitativen Sprung geben kann, wenn wir das als Chance sehen und uns das erlauben.
Ganz klar sind Förderungen in unserer Filmlandschaft ein extrem wichtiges Mittel, um überhaupt zu produzieren, um zu bestehen in der Branche. Und mindestens genauso wichtig sind natürlich Filmfestivals für junge Filmschaffende. Und was daran so wichtig ist und welche Aufgabe Filmfestivals haben, das sagt uns Svenja jetzt nochmal.
Ich würde sagen, dass Filmfestivals auf jeden Fall die Aufgabe haben, das Publikum mit den jungen Regisseurinnen und Regisseuren zusammenzubringen, dass wir auch als Filmfestivals einen Bildungsauftrag haben, der total toll ist, nämlich auch andere oder verschiedene Zielgruppen mit den Talenten zusammenzubringen und den Filmteams. Und oberstes Ziel ist natürlich Sichtbarkeit für die Filme und volle Kinoseele für die Filmtalente zu generieren und dann eben auch den Mehrwert zu haben. Man kriegt ein Dankeschön für die ganze Arbeit, die in diesen Projekten steht. Und man hat vor allem auch Lust, diesen Prozess nochmal zu begehen, um einen nächsten Film zu machen.
Das Filmfestival als erste Möglichkeit zu sehen, mit einem Publikum zu interagieren, nachdem man einen langen Produktionsprozess hatte, klingt für mich auf jeden Fall sehr spannend. Gleichzeitig ist das Festival auch ein Ort des Austausches mit Kollegen und Kolleginnen über die Arbeit am Film und vielleicht sogar ein Ort zum Netzwerken und zum Finden von neuen Kollegen und neuen PartnerInnen für die nächsten zukünftigen Arbeiten. Aber was passiert eigentlich nach dem Festival?
Also im Falle von Max Ophüls, wer bei uns einen Preis gewinnt, hat im Idealfall auf jeden Fall eine sehr hohe Aufmerksamkeitsspanne und hat die Möglichkeit, eben auch eine Sichtbarkeit zu bekommen, um eben auch zeigen zu können, ich betrete jetzt die Bühne dieser Branche, ich möchte hier arbeiten, gebt mir Arbeit. Und zum anderen natürlich auch eine Sichtbarkeit gegenüber der Presse und der Journalistinnen und für spätere Kinostarts und für Auswertungsmöglichkeiten eben auch einen Buzz zu kreieren, Informationen auszutauschen, dass über die Filme und eben die MacherInnen hinter den Filmen auch gesprochen wird.
Neben Festivals gibt es natürlich auch noch spezielle Fördertöpfe, die sich ganz konkret um den Nachwuchs oder eben die Talente kümmern. Und das Kuratorium Junger Deutscher Film hat neben der eigenen Fördermöglichkeit auch noch zusammen mit dem Filmfestival Max Ophüls Preis, dem Produzentenverband, das Forum Talentfilm ins Leben gerufen. Was das ist, erzählen uns Geschäftsleitung Mariana Schneider und Direktorin Julie Kania vom Kuratorium Junger Deutscher Film. Aber erstmal zum Kuratorium selbst.
Das Kuratorium Junger Deutscher Film ist eine gemeinnützige Stiftung. Wir werden von allen Bundesländern gemeinsam finanziert und unser Zweck ist die kulturelle Filmförderung. Wir sind die erste und älteste Filmfördereinrichtung tatsächlich in Deutschland. Das Kuratorium wurde 1965 im Zuge des Oberhausener Manifests von Filmschaffenden selbst ins Leben gerufen. Und dem Gründungsgedanken von damals, der besteht eigentlich bis heute. So, das Kuratorium fördert den filmkünstlerischen Nachwuchs in unserem Förderbereich Talentfilm. Und wir suchen da starke Handschriften mit dem Anspruch, auch kreative Wagnisse zu fördern. Das ist momentan begrenzt auf die Stoffentwicklung. Für das kommende Jahr ist auch der Anschluss von Produktionsförderung geplant.
Gibt es auch hier schon starke Einschränkungen, was Genre oder Thema angeht?
Also wir haben auf jeden Fall den Anspruch, da sehr, sehr offen zu sein erstmal. Also wir haben keine Vorliebe oder irgendwelche Präferenzen für bestimmte Genres. Natürlich sieht man aber auch, dass, ja, sag ich mal, auch die Einreichung sehr stark auch mit den Lebenswelten und Interessensgebieten auch häufig junger Filmschaffenden zu tun haben und diese abbilden. Also man kann sagen, dass das Kuratorium schon eher Independent-Filme und AutorInnen-Filme hervorbringt, auch mal ungemütliche Themen, ich sag mal auch natürlich nicht so die kommerzielle Komödie, die ist bei uns, sage ich mal, Komödien sind auch willkommen, aber die ja, ist nicht so omnipräsent in unserem Förderspektrum.
Das, was Julie Kania sagt, zeigt uns, dass die Offenheit da ist, mutige Stoffe zu unterstützen. Und dennoch besteht eine Notwendigkeit, die Filmtalente gesondert zu supporten, da ansonsten die Räume in der Branche für den Filmnachwuchs oder besser dem Talent nicht wirklich gegeben sind.
Mit der Initiative Forum Talentfilm wird ein Raum geboten, dass die Talente und Akteure der Branche in den Dialog kommen und über aktuelle Herausforderungen nicht nur sprechen, sondern auch in den kreativen Austausch gehen, um Lösungen zu finden. Ein Knackpunkt, der auch in den Sessions vom Forum Talentfilm rausgekommen ist, ist auch hier wieder der Mangel an Vertrauen in die Talente. So eine Art, ja, Risikoscheu. Es ist immer wieder die Debatte Sicherheit versus großmögliches kreatives Schaffen. Haben wir überhaupt eine Fehlerkultur? Und wenn nicht, wie kann man die etablieren? Dass es mehr Mut gibt, kreative Freiräume zu schaffen und eben auch mal zu sagen, okay, vielleicht müssen wir uns mehr trauen und mehr riskieren, mehr Fehlerkultur leben.
Aus meiner Sicht ist eine gut ausgestattete Entwicklungsförderung, die viele Freiräume lässt, den Kurs zu korrigieren, in andere Richtungen zu schauen, vielleicht auch sich anderer Mittel aus dem Werkzeugkasten der Stoffentwicklung zu bedienen, ein großer Schritt, weil je auskömmlicher diese ausgestattet ist, je intensiver die gemacht werden kann, desto besser ist das Projekt zu Anfang aufgestellt. Das heißt, es kann viel präziser gesagt werden, auf welchem Weg es weitergehen soll oder aber auch zu sagen, naja, das ist jetzt vielleicht an einen Punkt gekommen, wo das vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht auch niemals weiterverfolgt werden kann. Und darum geht es ja vielleicht auch in Anführungsstrichen zu scheitern. Die wichtige Voraussetzung dafür ist, dass Produzierende die Möglichkeit haben, Entwicklungen zu unterstützen und diese aber auch in Einzelfällen abzubrechen, ohne dass das ein erhebliches wirtschaftliches Risiko mit sich bringt. Das heißt, die Entwicklungsförderung braucht spezielle Förderinstrumentarien.
Damit einher geht natürlich gleich die große Frage nach der Chancengerechtigkeit. Wie schaffen wir es, den Zugang gerade für strukturell benachteiligte Gruppen zu öffnen und diese Defizite überhaupt zu erkennen?
Ich finde auch, Fördereinrichtungen und andere EntscheiderInnen sollten regelmäßig überprüfen, eben wer Zugang zu den Ressourcen hat und ob es strukturell benachteiligte Gruppen gibt. Ich glaube, ganz wesentlich ist erstmal die Frage danach, wie wir die Begriffe Talent und Talentfilm definieren, weil da steckt schon ganz viel drin zum Thema Chancengerechtigkeit. Unsere Definition ist beispielsweise unabhängig von Alter und Bildungsgrad und zudem auch gewerkübergreifend. Ja, also die impliziert das kreative Dreieck Drehbuch, Regie und Produktion. Abgesehen von dieser Definition haben wir auch noch ein neues wertvolles Tool, um Chancengerechtigkeit zu gewährleisten und Barrieren auch abzubauen. Und das ist die Anonymisierung der Anträge. Genau, das heißt, erstmal entscheidet allein die Qualität der Ideen unabhängig von der Biografie oder bisherigen Referenzen. Und das beugt natürlich bewusste oder unbewusste Diskriminierung durch Auswahlgremien vor und ist besonders auch für Autodidaktinnen von großem Vorteil.
Eugene, wir sind ja immer ein großer Fan davon, Best Practice zu teilen und auch mal woanders hinzugucken, wo es besonders gut funktioniert und zu gucken, was ist das genau und was kann man sich davon mitnehmen?
Ja, da sprichst du was an. Ich meine, sonst gäbe es diesen Podcast ja gar nicht, wenn nicht das unser Ansatz wäre. Genau, deswegen, ich glaube, genau jetzt ist ein Moment, mal einfach mal nach links und rechts zu schauen und zu überlegen, wie machen es andere Länder und was können wir von denen lernen?
Ja, der Blick über den deutschen Tellerrand, der lohnt sich, glaube ich, immer. Vor allem, weil Deutschland jetzt auch mal wieder mit der großen Reform auch der Filmförderung ein bisschen hinterherhinkt. Ein gutes Beispiel in Sachen Talentfilmförderung ist sicherlich Dänemark mit ihrem Programm New Danish Stream. Da werden Feature-Debüts gefördert in der Entwicklung, Produktion und Vertrieb, auch so als Paketförderung. Es ist allerdings vom Budget her auch sehr begrenzt. Meines Wissens, glaube ich, bei 800.000 Euro liegt da das Produktionsbudget. Tatsächlich ist da auch das Scheitern zwar nicht einprogrammiert und nicht gewünscht, aber es wird toleriert und in Kauf genommen, weil ein Drittel der angeförderten Projekte tatsächlich nicht in Produktion gehen. So, und das ist natürlich genau das Richtige im Bereich Talentfilm, dass man die kreativen Wagnisse auf den Weg bringt, aber dann auch mit der realistischen Brille immer wieder draufschaut und sagt, ist das Projekt jetzt auf dem richtigen Weg und investieren wir weiter. Niederlande und Großbritannien, die verfolgen ebenfalls auch eine konsequente Nachwuchsförderung. Was auch für uns eine interessante Referenz war, ist der Blick in die Schweiz. Dort investiert nämlich der Einzelhandel Mikro jährlich 1% seines Umsatzes in kulturelle und gesellschaftliche Projekte. Und da ist ein kleines Filmförderprogramm entstanden, Storylab, das sich auf die Entwicklung audiovisueller narrativer Formate konzentriert. Und das finde ich auch ganz spannend. Also so ungewöhnliche Finanzierungsstrukturen, auch jenseits des öffentlichen Sektors. Da gibt es in Deutschland, glaube ich, ein bisschen Scheu davor, vor der Kooperation mit Unternehmen. Aber warum wäre es nicht auch denkbar, wenn Rewe oder Edeka mal auf eine solche Idee kämen?
Also da ist doch sicher auch was für unsere Branche dabei. Also klar, eine 1-zu-1-Übersetzung gibt es nicht, aber vielleicht so hier und da die Facette, die ja auch bei uns Anwendung finden könnte.
Ja, eine 1-zu-1-Übersetzung gibt es vielleicht nicht, aber man muss das Rad ja auch nicht immer neu erfinden, sondern man kann ja vielleicht Gutes nehmen und das für unseren Markt oder unsere Branche anpassen. Ich meine, das dauert ja vielleicht auch noch ein bisschen, aber gibt es etwas, was man direkt jetzt schon umsetzen könnte?
Also prinzipiell wäre es wünschenswert, wenn sich die Etablierten der Branche mehr mit Newcomern auch zusammentun würden, sie supporten oder sich auch bestenfalls von neuen Perspektiven inspirieren lassen würden. Das passiert zwar schon, aber wir merken auch häufiger, dass sich auch viele Etablierte bedroht fühlen, gerade wenn es jetzt um so eine strukturelle Stärkung auch der Talente geht. Die Zusammenarbeit mit Talenten, klar, setzt natürlich auch ein gewisses Vertrauen und auch eine Neugierde für Neues voraus. Ein bisschen Risikobereitschaft ist da gefragt von allen Seiten.
Also das war mal auf jeden Fall eine Folge und auf jeden Fall habe ich das Gefühl, da ist noch so viel mehr in dem Thema drin, was zu besprechen ist. Wir haben nur an der Oberfläche gekratzt mit wichtigen Themen, die angesprochen werden müssen. Aber was nehmen wir denn jetzt eigentlich mit aus dieser Folge, wenn es um den deutschen Nachwuchs oder den Talentfilm geht?
Auf jeden Fall, dass wir mehr Räume brauchen für mutige Stoffe. Da gehören natürlich auch die Sender und Förderer mit dazu, eine größere Risikobereitschaft zu senden. Aber auch, dass wir für den Filmnachwuchs klare Regeln brauchen, was die Finanzierung angeht. Also vielleicht nicht so häppchenweise, sondern auch wirklich zu gucken, dass bestimmte Prozesse mit den Geldern auch wirklich abgedeckt werden. Und wir brauchen eine bessere Vernetzung von den Etablierten und denen, die frisch in die Branche dazukommen. Und das nicht nur, indem sie an die Hand genommen werden und es wird ein bestimmter Stil über sie rübergezogen, sondern dass auch hier die Freiräume da sind, neu zu denken. Also da liegt auch die Verantwortung bei den Etablierten, sich immer wieder neu inspirieren zu lassen und da auch Türen zu öffnen, die neue Erzählmöglichkeiten auch gestalten können.
Ja, auf jeden Fall. Da hast du auf jeden Fall recht. Und weißt du was? Wir hatten noch ein Gespräch, was noch keinen Platz gefunden hat in dieser Folge, mit der Geschäftsleitung von Hessen Film und Medien, Anna Schöppe, die das Thema folgendermaßen am Ende zusammengefasst hat. Vielleicht bauen wir das jetzt einfach ans Ende dieser Folge, um die Folge abzuschließen und ja, die Tür zu öffnen zu unserer nächsten Folge in dieser Reihe.
Ich glaube und hoffe, dass die Wege zum Film so vielfältig sind wie die Filme und vielleicht auch noch vielfältiger werden, weil ich glaube, Zugänge sind tatsächlich ein riesiges Thema. Also wir müssen viel mehr Menschen ermöglichen, überhaupt den Mut zu haben, sich vorzustellen, dass das ein Arbeitsort sein könnte, und zwar in ganz unterschiedlichen Gewerken und Positionen. Ich finde, das ist total wichtig. Das ist ehrlich gesagt eine Aufgabe, die wir als Industrie gemeinsam haben und gemeinsam meistern müssen, eben diese Zugänge offener zu gestalten. Ich glaube aber trotzdem, dass es schon jetzt sehr vielfältige Wege gibt und es ganz viele Beispiele dafür gibt, auch von Regisseuren, Regisseurinnen, Drehbuchautoren, Drehbuchautorinnen, dass es wirklich nicht den einen Weg gibt. Eine Filmhochschule kann ein guter Ort sein. Die findet auch bei vielen Menschen zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben übrigens statt. Ja, also es gibt ja Menschen, die sind fast 40, bis sie an die Filmhochschule gehen, und andere sind fast direkt nach der Schulausbildung. Das ist super unterschiedlich. Also auch da gibt es ja ganz individuelle Wege, wie für Vorerfahrungen auch Menschen mitbringen. Also ich glaube, es gibt sehr viel QuereinsteigerInnen in diese Branche in allen Bereichen, und ich bin eine davon.
Das war Folge 2 unserer Sonderreihe. Ein Einblick in die unterschiedlichen Ausbildungswege, die Bedeutung der Filmförderung für den Nachwuchs und die Rolle, die Filmfestivals für aufstrebende Talente spielen.
In der nächsten Folge geht es um die Rezeption und das Publikum des deutschen Kinofilms. Wenn ihr euch auch angesprochen fühlt, dann freuen wir uns auf euch und auf die nächste Folge. Kritische Stimmen und die globale Anerkennung des deutschen Kinofilms.
Es wird sehr stark auf Komödien gesetzt, auf großen Mainstream. Bei der Besetzung ist es natürlich auch so, glaube ich, dass oft geguckt wird, was sind jetzt so Garanten in Anführungsstrichen für einen Erfolg.
Wir leben halt hier in so einer Filmblase, und klar, also in meinem jetzigen Umfeld kommt mir das total präsent vor, aber wenn man dann mal irgendwie in die Heimat fährt oder ins Dorf, dann ist es da doch nicht so präsent, wie man meinen könnte.
Die Frage ist ja generell, wie kommen Filme überhaupt heute bei jemanden an? Also der Markt ist ja gigantisch, und ich habe oft beim deutschen Film das Gefühl, da ist ein toller Film, der lief auf einem Festival, hat auch wahnsinnig viel tolle Resonanz bekommen, und damit endet die Geschichte dieses Films.
Ich nehme den deutschen Film sporadisch wahr, weil ich einfach auch so ein bisschen bei mir merke, dass es immer so einen kleinen Schubs braucht.
Ich glaube, man muss dem deutschen Publikum irgendwie neue Geschichten, neue Erzählweisen bieten, um auch wieder eine Lust auf den deutschen Film zu erwecken.